Wir haben heute, wie gesagt, statt einer Predigt eine Podiumsdiskussionspredigt. Wir werden das so machen, Christiane und Christian geben gleich einen kurzen Input zu Bibelversen, die sie vorbereitet haben. Dann werden wir über Fallbeispiele diskutieren und zuletzt werde ich die Ergebnisse zusammenfassen. Ja, Christiane, du darfst gerne starten.
Ich starte mal. Schön, dass ihr noch ein paar mehr geworden seid. Es sah vorhin noch so leer aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wahrscheinlich viele von euch. Ich höre mich häufig den Satz sagen, Leo, mach bitte den Computer aus, deine Zeit ist um. Und manchmal passiert es auch, dann macht er es aus, manchmal ist er sogar schon aus und manchmal passiert gar nichts. Und ja, das ist so eine Situation, die finde ich dann auch irgendwie blöd, weil ich glaube, alle Eltern würden so gerne, dass ihre Kinder das so machen, wie sie sich das vorstellen. Genau. So, jetzt ist mir in der letzten Woche ein Vers wichtig geworden. Und zwar ist es Epheser 6, Vers 1. Und ich schätze, die meisten von euch kennen ihn in- und auswendig. Ist jetzt nicht so ein ganz ungewöhnlicher Vers. Aber trotzdem wäre es kurz und knapp und da kann man was zu sagen. Also, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Oder das ist richtig, so soll es sein. Genau, was schon mal deutlich wird an dem Vers, was mir sofort ins Auge gestochen ist. Also, es gibt eine Hierarchie. Es gibt die Eltern, die führen und die Kinder, die folgen. Und das Ganze ist aber nicht bedingungslos, wie wir das vielleicht so aus autoritären Stilen kennen. Eltern buff sagen was, Kinder folgen. Entschuldigung, Tobi, ich bin die ganze Zeit der Knie. sondern in diesem Fall ist es eine entscheidende Bedingung, an dem das Folgen geknüpft ist sozusagen. Nämlich hier wird es ausgedrückt mit in dem Herrn. Und in dem Herrn, das bedeutet vielleicht so viel wie mein Wollen, mein Handeln, ist auf eine höhere Instanz, nämlich auf Gott ausgerichtet. Das ist mein Maßstab, an dem ich Erziehung sozusagen messe. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen abstrakt. Ich finde, dass man das super auch an Jesus sehen kann. Was für ein Menschenbild hatte der? Wie hat der geführt? Wie ist der mit Menschen umgegangen? An dieser Stelle den Jesus-Film angucken. Man, finde ich, nimmt nochmal ganz viel Inspiration wahr. Was war da für ein Menschenbild? Wie hat der agiert? Und natürlich auch der Heilige Geist, der unser Berater ist, der uns auch in vieler Hinsicht inspirieren kann. Also das ist irgendwie Gott als oberste Instanz. Jetzt könnte ich den Umkehrschluss ziehen. Also wenn ich als Eltern sozusagen mein Denken und mein Wollen auf diese Instanz ausrichte, also auf Gott, dann kann ich zumindest schon mal erwarten, dass ich ganz richtig liege und meine Kinder mir überhaupt folgen wollen. Wenn ich mich nicht daran ausrichte, wird es schwierig. Genau, also das ist erstmal der Umkehrschluss. Also würde ich jetzt mal die Behauptung aufstellen, es könnte durchaus auch manchmal an unserem Führungsstil liegen, warum Kinder nicht hören. Genau, jetzt ist die Frage, was ist denn der richtige Stil zu führen? Das ist ja so die Diskussion, die immer wieder aufkommt. Ich glaube, jeder, der Eltern ist, kennt das. Ich weiß nicht, wie viele Eltern hier sitzen, aber ich befürchte mal, es gibt unzählige verschiedene Stile hier in diesem Raum. Und das ist auch irgendwie voll in Ordnung, weil wir sind alle unterschiedlich. Deswegen haben wir unterschiedliche Eigenschaften und geben die auch mit unseren Kindern so weiter. Stefan und ich zum Beispiel, wir haben uns den bindungs- und bedürfnisorientierten Stil gewählt für unsere Kinder. Damals wussten wir noch gar nicht, dass es so heißt. Jetzt beim dritten Kind, der so ein bisschen später kam, war jetzt auch mal klar, das ist also der Stil, den wir gewählt haben. Da geht es erstmal darum, dass Eltern und Kind gleichwürdig sind. Also nicht gleichberechtigt, das muss man ein bisschen unterscheiden. Gleichberechtigt würde heißen, wir haben alle gleichen Rechte und Pflichten, so ist es nicht. Aber wir sind gleichwürdig. Das heißt, Eltern haben schon andere Rechten und auch Pflichten. Aber wir gucken halt, also wir nehmen unsere Kinder genauso ernst, wie wir auch uns ernst nehmen. Also wir gucken auf ihre Grenzen und wir gucken auf unsere Grenzen. Und das ist total wichtig. Und das Ganze ist halt gegründet in einer guten Bindung und Vertrauen, so kann man das sagen. Also da gibt es bestimmt noch mehr zu sagen, aber das jetzt mal einfach nur am Rand. Genau, warum klappt es aber trotzdem manchmal nicht? Also auch bei uns klappt das nicht immer gut, wie ihr gerade gehört habt. Ich glaube, eine wichtige Ebene kommt da einfach dazu und das sind die Gefühle. Gefühle, ja, sind manchmal was, was so in uns schlummert und an unpassenden Stellen manchmal auch zutage tritt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als Eltern vielleicht schlechtes Gewissen. Ich würde vermuten, 99% der Eltern hatten schon mal ein schlechtes Gewissen. Ich mache mal Beispiel. Also häufig ist es ja die Arbeit, viel zu viel Arbeit, zu wenig Zeit für die Kinder. Kann super schlechtes Gewissen hervorrufen. Gibt aber bestimmt auch noch andere Gründe, warum man schlechtes Gewissen haben kann. Die können auch tiefer liegen, wie zum Beispiel, ich hatte eine schlechte Schwangerschaft oder die Tage nach der Geburt sind schlecht gelaufen oder ich habe vielleicht selber auch eine Krankheit. Das sind alles gerade bei Frauen so Sachen, wo man echt ein schlechtes Gewissen bekommen kann seinem Kind gegenüber, was natürlich nicht wirklich berechtigt ist, aber was trotzdem zu einem schlechten Gewissen führen kann. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was passiert bei einem schlechten Gewissen? Und häufig ist es tatsächlich so, dass bei Schuld oder schlechtem Gewissen man selber ein bisschen unauthentisch wird. Das heißt, man tut Sachen, die man vielleicht eigentlich gar nicht möchte. Ich weiß nicht, ob ihr euch da was einfällt, was ihr dann so macht, weil man natürlich dieses Gefühl nicht mehr fühlen möchte. Das ist unangenehm, schlechtes Gewissen seinen Kindern zu haben. Also agiert man so manchmal, wie die Kinder das auch wünschen und möchten, um das Gewissen wieder zu beruhigen. Das ist allerdings eine sehr, sehr ungünstige Spirale, denn in dem Moment, wenn sich das gerade häuft und immer wieder vorkommt, kann es tatsächlich sein, dass Kinder sehr schnell merken, was sie alles so bewegen und auslösen können. Und dann kann es sein, dass sie diese Knöpfe immer wieder drücken. Und auf einmal passiert Folgendes. Die Kinder führen die Eltern, weil dieser Knopf ist leicht auszulösen und schon habe ich, was ich möchte. Und dann gerät genau das, was wir hier sehen, diese Führung, die eigentlich die Eltern haben sollten, die übernehmen dann die Kinder. Und das ist eine Situation, die können Kinder gar nicht tragen. Das ist viel zu schwierig für Kinder. Und dann passiert es häufig, dass Kinder einfach auffällig werden. Die stechen einfach hervor. Kennen wir vielleicht alle. Die sind mal viel zu laut, aggressiv. Also alles, was so geht. Das ist eigentlich mehr so der Schrei danach, hey, seht mich, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr. Und häufig ist das der Punkt, an dem wir Eltern dann anfangen, an den Kindern rumzudoktern, dass wir denken, ach, der hat ein ADHS, irgendwas ist. Ich meine, ich will das jetzt nicht abschreien, das es gibt, ne? Es gibt alle Krankheiten. Aber wir suchen nach Erklärungen, nach Möglichkeiten, warum das so ist und gucken ganz wenig auf uns selber. Was ist denn eigentlich unser Anteil daran? Was ist unser Stil? Und ich finde das als Christen total cool, dass wir die Chance haben, uns ins Licht Gottes zu stellen, mit unseren Gefühlen, mit unserem all dem, was wehtut. Manchmal sind es auch Verletzungen aus der Vergangenheit, die uns noch so begleiten und die wir durch die Gegend tragen. Aber dass wir uns dort hinstellen können und es angucken dürfen mit Gott zusammen und dass der uns vielleicht auch zeigt, hey, was ist da jetzt schiefgelaufen bei dir? Warum bist du denn noch immer so? Warum fühlst du das, was du fühlst? Und ich glaube, dann ist es total gut, wenn wir das erstmal merken, dass wir das auch aussprechen. Also vor Gott, aber auch vor Menschen ist es manchmal sehr heilsam, auszusprechen, warum wir eigentlich uns schuldig oder nicht gut fühlen und dann vielleicht auch gucken, ja, was kann der nächste Schritt sein, wie kann sowas heilen und das kann funktionieren und wenn dann Heilung geschieht und wir wieder sozusagen in unsere Kraft kommen und dieses blöde Gefühl gar nicht mehr haben, dann kehrt sich das wieder um, dann ist es wieder so, wie es dort steht, nämlich Eltern führen, Kinder folgen. Und wenn Eltern sich dann an dieser hohen Instanz Gott ausrichten, dann kann es super laufen. So, das war mein Beitrag.
Ja, danke dir.
Ich möchte noch kurz was dazu sagen, dass Gott ein Vorbild für elterliches Verhalten ist oder sein kann. Gott beschreibt sich in der Bibel ganz oft in der Elternrolle. Als Vater, das ist ganz, ganz häufig, aber auch manchmal als Mutter. Und es wird beschrieben auch, dass Gott uns, die wir an ihn glauben, erzieht. Das wird als Beispiel benutzt. Ich glaube, darum kann Gott als Beispiel dienen, wie wir erziehen können oder auch sollen. Und einmal wäre es jetzt möglich, dass wir uns Gottes Charakter angucken und einfach finden, da finden wir ganz viel Gutes, einfach wie Gott ist und welche Eigenschaften er hat. Aber ich möchte einmal kurz darauf gucken, wie geht Jesus mit seinen Jüngern um? Und ich habe da ein paar Beispiele rausgesucht. In Jesus wird Gottes innerstes Wesen sichtbar. So steht das in Hebräer 1, Vers 3. Und darum, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir uns einfach Jesus angucken. Ist natürlich jetzt nicht alles übertragbar und grundsätzlich ist es ja auch so, dass es viel auf das Alter der Kinder ankommt, wie wir mit denen umgehen können. Das entwickelt sich natürlich. Aber so dieses Verhältnis auch zwischen Jesus und seinen Jüngern hat auch gewisse Eltern-Kind-Züge. Und daraus können wir eben lernen für Erziehung. Es beginnt mit Matthäus 4. Da beruft Jesus die ersten Jünger und er gibt ihnen direkt eine Aufgabe mit oder einen Auftrag oder spricht das in ihr Leben rein, dass sie Menschenfischer werden sollen. Von Anfang an ist klar, ihr müsst das nicht jetzt sein, aber das ist euer Weg, da geht's hin und das ist das, was euch entspricht. Sie sollen sich entfalten und sie bekommen eine Aufgabe. Und das ist auch unsere Aufgabe als Eltern, dass wir Kinder helfen, dass sie sich entfalten können. Dass wir ihnen helfen, dass sie ihr Leben so leben, wie es ihnen entspricht. Und das ist letztendlich Erziehung. In Matthäus 10, da schickt Jesus die 12 los. Nicht alleine, aber sie dürfen miteinander sein oder zumindest in Teilen. Aber er ist nicht mit dabei. Er gibt ihnen Trainingsmöglichkeit. Er gibt ihnen Möglichkeit, sich zu entfalten. Und Jesus macht nicht alles alleine und die Jünger müssen eben mitkommen und können zugucken oder dürfen dabei sein, sondern er bindet sie mit ein und ermächtigt sie. Und auch das ist ein Teil von Erziehung, dass wir Kinder mit einbeziehen. Dass wir ihnen Aufgaben geben und dass wir ihnen eben Möglichkeiten zu ihrer Entfaltung geben, dass sie sich entfalten können. Und dabei Selbstständigkeit fördern, wie auch Jesus das bei den Jüngern gemacht hat. Matthäus 17. Da sind die Jünger dabei damit beschäftigt, dass sie einen bösen Geist austreiben wollen und das nicht so richtig hinkriegen. Und die Weber auch ein bisschen in Streit miteinander geraten oder auch in Diskussion mit dem Vater, der den Sohn dahin gebracht hat. Und Jesus ist sauer auf die Jünger. Er ist sauer, wie die sich verhalten und dass es vielleicht auch nicht geklappt hat. Aber er geht auf sie zu, er nimmt sie mit rein und erklärt ihnen auch, was das Problem war. Und zu Erziehung gehört auch ermahnen oder zurechtweisen oder zu ermahnen. Und das griechische Wort parakaleo, das bedeutet ermahnen. Es bedeutet aber auch trösten, ermuntern oder ermutigen. Kinder zu ermahnen und trösten, ermuntern und ermutigen, das gehört zusammen. Es ist nicht immer nur eine Seite. Und ich glaube, es ist auch wichtig, den Zusammenhang immer wieder herzustellen. Zum Beispiel, unsere Tochter Hannah, die ist manchmal recht wild am Rumtanzen, Rumhüpfen. Und das macht sie manchmal in einer Situation, wo sie dann uns anrempelt oder Noah umrempelt. Und das ist schwierig. Die darf gerne rumhüpfen und tanzen oder sich bewegen. Aber dann geben wir ihr die Möglichkeit, das in einem Raum zu tun oder an der Stelle zu tun, wo sie keinen von uns trifft. Also irgendwie beides zu verbinden. Zu sagen, hier Hannah, das geht so nicht. Du tust uns weh. Aber da ist die Möglichkeit für dich. Es geht auch ein bisschen darum, Kindern zu erklären, warum ermahne ich sie? Warum sage ich jetzt was? Warum meckere ich vielleicht? Und es vielleicht auch auf eine gute Art und Weise zu tun. Matthäus 8, Matthäus 14. In Matthäus 8 ist Jesus, dass er im Boot schläft, während der Sturm aufkommt und seine Jünger schwer beschäftigt sind, damit das Boot nicht untergeht. Und in Matthäus 14 ist es so, dass Jesus seine Jünger losschickt über den See und er selbst sich zurückzieht auf dem Berg. Jesus braucht Zeit allein. Er muss Zeit haben für sich. Er muss sich mal ausruhen und er braucht das immer wieder. Und er lässt auch seine Jünger in schwierige Situationen alleine gehen. Da ist er nicht immer mit dabei oder nicht immer komplett mit dabei. Und dennoch, dann, wenn er gebraucht wird, ist er wieder da. Und das ist auch das, was wir brauchen. Für Kinder ist es besser, wenn Eltern auch ausgeruht und wenn sie zufrieden und ausgeglichen sind. Und das klappt in der Realität nicht immer. Das ist manchmal auch ziemlich schwierig. Und dennoch ist es wichtig, dass wir das für uns anbauen als Erziehungsberechtigte, als Eltern, dass wir sehen, okay, wir brauchen unsere Pausen und wir müssen auch auf uns achten und nicht nur auf die Kinder und was sie brauchen. Soweit von mir.
Vielen Dank. Wir würden jetzt gerne mit ein paar Fallbeispielen weitermachen. Vielleicht kannst du ja mal das erste einblenden, Benni. Das erste Fallbeispiel. Das Wochenende steht an. In der Familie wird besprochen, welche Termine anliegen. Der 10-jährige Kai reagiert genervt und wütend, als er hört, dass sie bei Freunden der Eltern zu Besuch eingeladen sind. Ich will das nicht. Die mag ich nicht. Da komme ich nicht mit. Tobi, möchtest du dazu ein paar Worte sagen?
Okay. Achtung. Ich versuche mal, das, was Christiane und Christian gesagt haben, auf das Beispiel zu beziehen. Es ging irgendwie um Bedürfnisse und hier prallen ja jetzt zwei unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander und sind ganz offensichtlich nicht direkt miteinander vereinbar. Die Eltern wollen Freunde besuchen und Christian hat gesagt, das ist ein sehr legitimes Bedürfnis, wenn Eltern ihre Freunde besuchen wollen. Und auf der anderen Seite ist aber das Bedürfnis von dem Kind da, das sagt, das will ich nicht, das mag ich nicht und da komme ich nicht mit hin. Und beides ist erstmal berechtigt. Und das, finde ich, ist in solchen Situationen auch erstmal ganz gut zu wissen, aber auch auszuhalten. Also zu sagen, hier sind zwei Bedürfnisse und es geht jetzt nicht darum, erstmal gleich zu klären, was das Wichtigere ist oder wer jetzt recht hat oder wer zuerst gesagt hat, was er will, sondern erstmal zu sagen, okay, da sind zwei Bedürfnisse, die nicht passen und die werden beide wahrgenommen und die dürfen auch beide erstmal ausgesprochen und verstanden werden. So, und den schwierigen Teil gebe ich jetzt einfach weiter.
Ich finde, bei 10-Jährigen gibt es solche und solche. Ich finde es noch schwierig, glaube ich, in dem Alter ein Kind allein zu lassen. Aber für mich wäre es jetzt, zumindest wenn man auch früh genug anspricht, ich glaube, das ist auch sinnvoll, so irgendwie, dass Kinder wissen, was erwartet einen oder was ist geplant, dass das Kind nicht dabei ist, sondern sich verabredet irgendwo anders ist. Ich glaube, allein ist in dem Alter noch nicht so gut oder funktioniert oft wahrscheinlich noch nicht gut, allein bleiben. Aber ich finde, es muss nicht grundsätzlich da mit, wo wir mit hin müssen, zumindest ab einem gewissen Alter.
Das heißt, du hast jetzt so ein bisschen so abgewogen. Also es gibt ja den Sicherheitsaspekt, der dazukommt und dann hast du abgewogen, okay, wie alt ist das Kind jetzt? Was kann ich schon, welche Möglichkeiten habe ich quasi für die Entscheidungsfindung? Christiane, willst du es zumachen?
Ja, ich finde, es klingt nach einem guten Plan, einfach erstmal zu gucken, wo sind die unterschiedlichen Bedürfnisse und wie können wir das so hinkriegen, dass beide auf ihre Kosten kommen. Und ich finde, das klingt so, als wenn das klappen könnte.
Ich glaub, schwierig wird es dann oft da, wo wir wollen jetzt los, jetzt ist es und dann kommt das auf. Dann ist glaube ich, schwierig, dann wird es problematisch, ne? Schnell. Aber wenn man irgendwie ein bisschen Luft hat, dann ist es einfacher, das zu klären.
Aber das ist ja ein guter Tipp an Eltern, Sachen immer im Vorfeld schon mal zu klären und nicht in letzter Sekunde zu besprechen. Das klappt meistens dann besser.
Also ich erlebe das auch total oft bei meinen Kindern, da hat meine Frau mir oft geholfen, sie hat teilweise Termine, die wir mit den Kindern haben, schon wo sie ganz klein war, spätestens morgens angekündigt und ich dachte oft so, boah, muss das jetzt sein, die checken das eh nicht, war wirklich mein Gedanke, hat aber mich geschult und ich habe festgestellt, viele Termine, die meine Kinder problematisch finden, die aber nicht anders möglich sind, sind allein dadurch, dass wir drüber reden, dass wir sie rechtzeitig ankündigen, dass wir ihre Haltung dazu einschätzen, berücksichtigen. Und mit berücksichtigen meine ich ja auch, man könnte ja auch sagen, okay, wir haben keine Möglichkeit, wir fahren da zusammen hin, du hast aber keinen Bock. Also kommt auf das Alter natürlich an, aber ich mache dann gerne so einen Kompromiss wie, ich würde eigentlich 6 Stunden mit meinen Freunden verbringen wollen. Also ich würde da gerne zum Mittagessen hin und erst vorm Abendessen wieder nach Hause fahren. So. Und du hast aber keinen Bock. Okay, was hältst du davon, wenn wir einen Kompromiss machen? Wir gehen einfach früher. oder wir fahren später hin. Und ich erlebe bei meinen Kindern oft, dass man mit so einem Entgegenkommen schon Teil zur Lösung beiträgt. Weil dann kann man ja auch gleichzeitig das Bedürfnis des Kindes honorieren, indem man sagt, okay, wenn wir dann nach Hause gehen, früher, was möchtest du denn dann machen? Und dann hat man einen guten Kompromiss gefunden, der beide Bedürfnisse berücksichtigt, ohne dass man jetzt klar sagen muss, nee, wir machen das so, wie ich will, oder okay, wir machen das so, wie du willst. Weil beide Bedürfnisse haben ja einen Wert.
Ja, danke. Das ist eine runde Sache geworden hier. Alles klar. Ich glaube, wir können das nächste Fallbeispiel angucken, oder? Fallbeispiel 2. Die Mutter deckt den Tisch zum Mittagessen. Der erste Kommentar der 8-jährigen Marie: Bäh, das mag ich nicht. Immer nur Reis und Gemüse. Das könnt ihr alleine essen.
Das müssen alle kennen. Selbst die, die keine Kinder haben, haben das mindestens gesagt, als sie selber Kinder waren.
Ja, bei uns gab es nicht so viel Reis, von daher.
Es gibt auch Sachen, die ich nicht essen mag, übrigens.
Aber du hast...
Dann mache ich mal das Gleiche.
Du reagierst auch so?
Ich sage nicht bäh, ich argumentiere, warum das unangemessene wäre.
Ich mische mich mal ein. Also ich finde, es ist ja häufig so, wenn man das Essen selber gekocht hat und die Kinder reagieren so, ist es ja erstmal auch ein bisschen auf der emotionalen Schiene ein bisschen schwierig, dann so getadelt zu werden, sage ich mal so. Das ist so dieser kindliche Anteil in einem. Aber man ist ja erwachsen. Und ich finde das auch durchaus okay zu sagen, ich finde jetzt nicht so gut, wie du redest, weil ich habe das gekocht und ich finde, es verdient ein bisschen Respekt. Aber ich kann das voll verstehen, dass du es nicht magst. Ich mag auch nicht alles und ich mag auch was anderes lieber manchmal. Aber heute gibt's das, weil wir das auch gerne mögen. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass wir nochmal überlegen, was kochen wir denn sonst noch so die Woche, was du dann magst, was dabei ist. Und ich finde es auch durchaus legitim zu sagen, okay, dann musst du es jetzt auch nicht essen, dann isst du jetzt eine gesunde Alternative dazu. Ja.
Finde ich mega gut. Glaube ich sogar noch besser als das, was ich meistens praktiziere. Wir haben bei uns auch irgendwann gedacht, okay, man braucht oft für schwierige Situationen einfach Alternativen, also alternative Angebote, die für mich aber auch okay sind. Also bei uns gibt es, man darf quasi immer Obst essen. Ich weiß, nicht alle Kinder mögen Obst, aber man darf immer zu jeder Zeit Obst essen. Das heißt, man muss nicht verhungern, ganz grundsätzlich, selbst wenn man was nicht isst. Und wenn man großzügig ist, dann packt man vielleicht noch Toast dazu oder Knäckebrot oder Müsli oder was auch immer. Das rettet mich manchmal in so einer Diskussion. Meistens kocht Sarah, aber wenn ich koche, kenne ich das Gefühl auch. Also ich habe dann eine Stunde dran gesessen oder so und rumgekocht und dann steckt Justus eine Gabel rein und sagt, das schmeckt überhaupt nicht. Dann denke ich auch so, Alter, ich habe da investiert. Das trifft mich dann auch. Aber ich finde es auch cool, dass du so gesagt hast, es gibt aber auch eben einen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Also Kinder dürfen auch noch ihre Emotionen völlig ungefiltert raushauen und dürfen sagen, dass was scheiße schmeckt und auch deutliche Worte nehmen. Und ich wähle andere Worte und lebe ihnen vor, wo sie noch hinkommen können. So, und das ist auch in Ordnung so. Auch das hilft.
Stimmt, zu sagen, was es gibt, ja.
Was es gibt. Ich glaube, es hat auch einen Grund, warum Kinder so oft fragen, was es zu essen gibt. Also die haben auch ein inneres Bedürfnis daran, nicht negativ überrascht zu werden.
Die können sich auf das Negative einstellen.
Oder so.
Meine Kinder sind ja noch jünger, mit 4 und 2. Aber wir haben es auch so gehandhabt, oder wenn sie manches nicht essen wollen, dann gibt es Brotalternative, dass sie was essen können. Also ohne Essen sollen sie nicht sein, wenn sie wollen. Von daher, wir stellen uns auch ein bisschen darauf ein, was sie essen. Wir kochen schon auch unser Essen, was wir gerne essen, aber machen dann manchmal irgendwie noch ein extra Gemüse dazu, was die Kinder gerne mögen oder so. Und dann essen die ein anderes Gemüse als wir. Und irgendwie mochten unsere Kinder gerne auch Trockenreis essen oder Trockengemüse, also Trockenkartoffel oder sowas. Ist auch Kartoffel, kriegen sie aber nicht. Ja. Kennen sie, glaube ich, noch gar nicht. Genau, von daher finde ich es immer wichtig, auch zu gucken, irgendwie, welche Alternativen kann man anbieten.
Es gibt aber schon, das muss ich auch sagen, manchmal das Problem, Kinder können das ja auch sehr vehement vertreten und gerade wenn sie älter werden oder ganz klein sind, dass man denkt, okay, jetzt habe ich aber ein Problem, weil du ernährst dich nicht mehr gesund oder dir fehlt was und ich bekomme das mit und ich bin dafür verantwortlich. Und eigentlich habe ich jetzt ein inneres Bedürfnis, dich zum Essen zu zwingen. Vielleicht ist das nochmal ein interessanter Aspekt. Wie geht ihr dann damit um, wenn ihr feststellt, okay, mein Anspruch an Ernährung und das Verhalten meines Kindes gehen so weit auseinander, dass ich anfange, mir Sorgen zu machen. Ist es dann noch mit einem Kompromiss getan?
Also ich glaube, da triffst du gerade ein sehr zentrales Thema in unserer Gesellschaft, nämlich das Thema Ernährung. Ich glaube, unser Anspruch, den wir an die Kinder haben, wie sie sich zu ernähren haben oder sollten, entspricht tatsächlich nicht der Praxis oder dem, wie Kinder sich ernähren wollen. Und ich glaube, Essen ist auf der einen Seite auch eine sehr autonome Entscheidung. Da kommt die Autonomie wieder durch der Kinder. Die wissen halt einfach auch, was ihnen schmeckt. Das hat einen Grund, warum sie das wissen. Und die wissen in der Regel auch, was sie brauchen. Und da kann man erstmal drauf vertrauen, dass wenn Kinder bestimmte Sachen nicht essen, dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass eine Allergie vorliegt oder irgendwas anderes. Da gehört ein bisschen Vertrauen in die Kinder mit dazu. Wenn Kinder jetzt natürlich wirklich nur noch Süßigkeiten essen, ich glaube dann, da muss man mal gucken, ne? Das ist nicht so gut. Kennen wir ja auch.
Du meinst, im Prinzip ist ein bisschen großzügiger sein ja, gar nicht so verkehrt.
Das wollte ich damit sagen. Ein bisschen großzügiger und ein bisschen Vertrauen. Weil es gibt durchaus so Studien, die belegen, dass Kinder schon auch die Nährstoffe zu sich nehmen, die sie brauchen. Intuitiv, ohne dass jetzt darauf geachtet wird.
Und die sehen ja auch, was wir essen. Also wenn die abends oder wenn die morgens ins Wohnzimmer kommen und da liegen 3 leere Schokoladentüten und noch eine Packung Chips, dann die sind nicht doof. Die wissen, was wir gegessen haben. Da muss man auch, glaube ich, ein bisschen dann also einfach sich selber vielleicht mal als Vorbild umfunktionieren für die Kinder.
Ich habe mir jetzt vorgenommen, abends ganz subtil Gemüse und Obst im Wohnzimmer zu verteilen. So
liegt noch eine Karotte drin.
Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir was ändern können. Also ja gar nicht die Autonomie der Kinder beim Essen, sondern eigentlich unser Vorbild. Ne? Was essen wir denn alles so? Also viel Spaß.
Ja, cool. Dann machen wir noch eins. Haben wir noch eins? Wir haben noch eins. Fallbeispiel 3. Es ist Bettgehzeit. Auch sehr beliebt. Der 5-jährige Anton möchte noch wach bleiben. Ich bin noch nicht müde. Ich will noch nicht ins Bett.
Also bei Bettgehzeiten, das hat Christian vorhin auch gesagt, Christiane aber auch, also man muss erstmal das Alter irgendwie berücksichtigen. Also das ist ganz wichtig, irgendwie zu gucken, nicht jedes Kind ist gleich, auch im gleichen Alter, aber man muss ein bisschen gucken, wie alt ist das Kind und wie viel Schlaf braucht das Kind und auch ein bisschen gucken, ist das dann morgens halbwegs ausgeschlafen oder nicht. Also ich kann ja mir vornehmen, was ich will, aber wenn ich morgens feststelle, okay, das Kind ist topfit, dann hat es wohl doch nicht zu wenig geschlafen. Und wenn es todmüde ist, dann hat es wohl doch zu wenig geschlafen.
Ich glaube auch, dass es ein bisschen auch eine individuelle Sache ist, wenn Eltern zum Beispiel abends gerne Elternzeit hätten und die Kinder aber zu lange wach bleiben, ist das manchmal ein Problem, also ein großes Problem. Und dann ist die Frage, wie alt müssen die Kinder sein, dass sie schon auch verstehen, dass Eltern jetzt für sich sein wollen und Kinder vielleicht früher ins Bett gehen. Aber klar, wenn sie nicht müde sind, werden sie auch nicht schlafen. Und dann ist die Sache, wie alt müssen sie sein, dass sie dann vielleicht auch in ihrem Zimmer alleine mal sein können. Ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt, wo man das gut hinkriegen kann. Weil Kinder natürlich auch abends gerade das Bedürfnis nach Nähe haben. Das ist so. Also Dunkelheit triggert Beziehung und Bindung und da wollen Kinder einfach bei einem sein. Was, finde ich, auch zu berücksichtigen ist. Ja, ist jetzt kein Ergebnis, aber ein Input.
Ich würde aber auch, also ich glaube schon, dass man ein bisschen darauf reagieren kann, je nachdem, wie die Situation auch ist. Muss dann auch, was ihr gesagt habt, mit einbeziehen. Vielleicht darf auch ein Kind mal länger wach bleiben, wenn es da gerade irgendwie auch reinpasst. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ein Kind vielleicht noch ein Buch anguckt. Also Hanna guckt sich noch vielleicht ein Buch an im Bett alleine und macht dann irgendwann das Licht aus. Das kann, glaube ich, funktionieren, dass man irgendwie so auch irgendwie Mittelwege da findet.
Und ich finde, Routinen helfen total. Beim Thema Schlaf merke ich aber auch, wenn ich mir unterschiedliche Familien so angucke, nicht alle, und ich nehme mich da mal rein, merken immer, wann ihr Kind müde ist. Also manchmal denkt man auch, es ist total aktiv, aber eigentlich ist es drüber. Also der Punkt vom Schlafen ist vorbei. Merkt ihr, wenn ihr abends auf eine Party geht, ihr seid total müde und irgendwann kommt der Punkt, da kippt das so und dann seid ihr wieder, fühlt ihr euch voll wach, aber eigentlich seid ihr schon schlaftrunken oder so alkoholisiert, dass ihr es nicht merkt. Ich hoffe, eure Kinder dürfen keinen Alkohol trinken, aber auch bei denen gibt es diesen Kipppunkt. Und Routinen helfen, auch feste Zeiten helfen beim Schlafengehen. Also Kinder können sich auch einen gewissen Rhythmus antrainieren und müssen sie ja leider oft auch, weil es Schule oder Kindergarten oder Arbeitszeiten gibt und da kann man nicht alles wahnsinnig flexibel handhaben. Das hilft total. Und ich finde, Zu-Bett-Geh-Routinen helfen auch richtig, richtig viel. Die helfen mir, die helfen meinen Kindern. Und da sollte man was wählen, was zu den Kindern halt passt, aber auch zu mir, weil sonst bin ich unauthentisch und das merken meine Kinder auch. Also ich bin auch Lehrer und im Referendariat hat mal eine Seminarleiterin zu mir gesagt, Herr Arndt, das mit den Muggelsteinen und den Schatzkisten, ne, das ist doch echt nicht ihrs, oder? Und ich so, ja, haben Sie das gemerkt oder wie? Und sagt sie so, lassen Sie es einfach. Man merkt es. Und da muss man halt gucken, okay, was bin ich, was macht mich aus, was mache ich gerne, was mögen meine Kinder gerne und dann daraus Routinen machen. Die helfen total. Und ich bin kein Freund von Kinder ganz spät ins Bett bringen. Ich habe gern meinen Abend für mich und dazu stehe ich auch irgendwie. Und ich merke, Justus ist jetzt 7, Jette ist 5, Joko ist noch winzig. Da geht das noch halbwegs. Ich merke aber schon bei Justus ist jetzt älter, der wird später müde. Da muss ich auch wieder neue Kompromisse finden. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Da haben wir jetzt keinen sitzen, der hier Teenie, doch du hast, deine Kinder sind schon ziemlich alt. Muss man sagen, wie hast du das gemacht mit deinem Abend? Hast du die dann abends alleine aufs Zimmer geschickt?
Oh, das ist echt eine schwierige Frage, schon so lange her. Also, nee, ich glaube, es war auch so, wir hatten dann irgendwann die Routine, wie wir es machen. Und es war aber mit einer gewissen Flexibilität, je nachdem, was der Tag so hergegeben hat. Und dann irgendwann, klar, sind die alleine auf ihr Zimmer, aber wir sind immer noch mal irgendwie hin und haben denen dann gute Nacht gesagt. So. Also, und dann ist es irgendwann ausgelaufen. Irgendwann sind sie dann groß.
Wollen die gar nicht mehr mit dir, ja, den Abend verbringen.
Genau, das ist so. Und an dem Punkt noch an alle Eltern, die Kinder zwischen 0 und 3 haben, das Schlafverhalten in dem Alter ist noch sehr, sehr instabil, sage ich mal. Es kann sein, dass es ganz normal ist, dass Kinder nachts kommen oder wie auch immer. Also denkt jetzt nicht, das muss jetzt alles nach einer Routine oder einem Plan laufen. Das ist noch sehr flexibel.
Ja, danke. Okay, ich glaube, einen haben wir noch. Fallbeispiel 4. Sollen wir noch eins machen? Machen wir, gut. Jens hat gesprochen. Herr M. ist mit seinem Sohn Paul 4 Jahre auf dem Spielplatz. Nach einer Weile möchte Herr M. wieder nach Hause gehen, aber Paul möchte gern noch länger bleiben.
Das mag keiner. Das mag keiner und das ist auch am schwierigsten, finde ich. Keiner will ein öffentliches Drama haben. Das sind immer die schwierigsten Situationen, finde ich, als Eltern. Und das ist auch irgendwie schwierig zu beobachten bei anderen. Man möchte irgendwie helfen und gleichzeitig will man aber auch irgendwie wegschauen. Und ich finde, das sind immer die unangenehmsten Situationen, wenn man irgendwo weg oder irgendwo hin möchte und das Kind ganz offensichtlich das nicht möchte. Und da muss ich auch zu sagen, als ich das gehört habe, da passieren auch einfach ganz viele Fehler. Also bei dem ich will etwas unbedingt oder ich muss jetzt nach Hause oder man steht unter Zeitdruck, da passieren ganz schnell viele Fehler. Und da muss man ein bisschen gnädig mit sich sein und auch sich eingestehen, dass man immer ein Lernender bleibt. Also sein eigenes Verhalten und das des Kindes auch im Nachhinein irgendwie reflektieren, sich entschuldigen, sagen, hey, es tut mir leid, dass ich laut geworden bin, das wollte ich nicht, ich wusste mir aber auch nicht anders zu helfen. Das mal ganz grundlegend. Ja, darf ich mein Kind an den Arm packen und hinter mir herziehen?
Ich würde es vermeiden wollen. Beim Spielplatz ist es bei uns jetzt nicht so das Problem meistens gewesen, wenn wir einfach sagen, hier, wir wollen gleich los, paar Minuten noch oder so. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Aber es gibt auch Situationen, wo die Kinder nicht so hören, wo man auch mehres angekündigt hat, wo man dann doch auch aus der Rolle rausfällt, wo man weiß, das sollte ich jetzt nicht machen, aber mich überkommt es gerade. Und wie du sagst, da ist einmal sich selbst vergeben können und auch sich beim Kind entschuldigen können und das auch machen und mit dem auch klären, ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht perfekt, auch wenn wir vielleicht manchmal besser wissen, als wir es machen oder so in der Theorie jetzt tolle Antworten geben können, machen wir auch Fehler. Und das ist auch wichtig, mit dem Kind zu besprechen.
finde da die Perspektive auch nochmal ganz wichtig, dass die Kinder ja auch ihren Tag gar nicht selbst bestimmen. Also die müssen ja alles fressen, was sie von uns kriegen. Wir wissen, wie der Tag abläuft, dass wir dann Abendessen machen, dass dann Bettzeit ist. Aber Kinder gerade in dem Alter, die leben im Jetzt. Der ist jetzt auf dem Spielplatz, alles ist super geil und dann muss er schon wieder weg. Und natürlich hat man dann keinen Bock und ist frustriert und kann das nicht steuern.
Genau, und Kinder in dem Alter haben auch noch nicht so unbedingt das detaillierte Zeitgefühl. Also die merken das auch gar nicht, wie lange sie schon da sind und wann es soweit ist. Von daher auch, das ist sicherlich für Kinder eine Schwierigkeit. Ich glaube, was noch ein Punkt ist, der total wichtig ist bei Eltern, man muss sich selber ein bisschen sicher sein. Ich glaube, je mehr Sicherheit man in dem, was man möchte, ausstrahlt, desto eher können Kinder da auch mitgehen.
Und das gibt mir tatsächlich auch selber halt. Also ich bin Förderschullehrer an der Schule emotional-soziale Entwicklung. Früher hat man es verhaltensauffällig gesagt. Und das Credo, was mir im Hinterkopf sitzt, egal was ich gerade tue, ist, ich bin freundlich und bestimmt. Also das hilft mir und das rettet mich manchmal auch, wenn alles übergeht. Ich bin freundlich und bestimmt. Ich bin erwachsen und ich sage meinen Schülern auch ganz oft, ich bin der Moderator hier im Raum. Ich darf immer reden, ihr nicht. Ich höre euch zu, ich lasse euch ausreden, aber ich darf euch unterbrechen, ihr nicht. Ich bin der Moderator und das ist meine Rolle. Aber ich bleibe freundlich dabei. Und man kann auch bestimmt und freundlich in solchen Situationen sein. Man kann auch ein Kind am Arm nehmen und trotzdem freundlich bleiben. Das hilft mir total. Und wenn ich dann nachher merke, okay, das war vielleicht doch too much oder vielleicht zu wenig, dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und wie gesagt, ich kann mich entschuldigen. Aber ich merke auch mit meinen Kindern, gerade in schwierigen Situationen, ich kann mein Kind zum Beispiel, also Jette ist 5, so Kleinkindpubertät, die eskaliert manchmal völlig und alles ist über. Ich kann sie festhalten und man könnte jetzt sagen, hey Mensch, das ist körperliche Gewalt und gleichzeitig freundlich zu ihr sein und freundlich reden. Und ich merke, das macht einen Unterschied, ob ich ein Kind festhalte und wütend schimpfe oder ob ich ein Kind festhalte und freundlich bin. Und auch in solchen Situationen hilft mir das oft, wenn es schwierig ist, freundlich zu bleiben. Also meine innere Haltung, mein inneres Verhältnis zum Kind ist total entscheidend. Wie nehme ich das gerade wahr? Und wenn ich gerade total wütend bin, dann wäre es vielleicht dran, das Kind noch 20 Minuten weiterspielen zu lassen, selber zur Ruhe zu kommen und dann einen neuen Start zu wagen.
Ja, danke. Das waren unsere Fallbeispiele und der Input. Und ich versuche mal, das Wichtigste so zusammenzufassen. Ergänzt mich bitte gerne, wenn ich irgendwas Wichtiges vergesse. Also, wir als Eltern, beziehungsweise auch alle Erwachsenen, nicht nur die Eltern, wir sind in der Verantwortung. Wir müssen in der Verantwortung bleiben für die Kinder. Bedürfnisorientierung hilft, die Grenzen aller Familienmitglieder zu wahren. Also nicht nur der Kinder, sondern eben auch ganz wichtig der Eltern. Bedürfnisorientierung bezieht sich auf alle Familienmitglieder. Und es kann helfen, Kinder nicht in überfordernde Rollen rutschen zu lassen, dass sie sich nicht als Leitung der Familie fühlen müssen und alles entscheiden. Es ist wichtig, dass wir Gleichwürdigkeit wahren, dass wir die Kinder Würde wahren und sie als vollwertige Menschen auch sehen. Gott ist Mutter und Vater und Jesus ist ein Beispiel für Elternschaft, die Gott ehrt. Er ist da für die Jünger, er ist bestimmt und kann einfach total gut als Beispiel für uns dienen. In der Realität kann man natürlich nicht immer perfekt reagieren. Wir können nicht immer wie Jesus für unsere Kinder da sein. Das geht einfach nicht. Unsere eigenen Bedürfnisse müssen erfüllt sein, damit wir uns um die Kinder kümmern können. Und das ist einfach in der Realität nicht immer der Fall. Es müssen also die Bedürfnisse aller abgewägt werden. Und zusammen muss man irgendwie eine Lösung finden, die nicht einen total hinten überfallen lässt. Das ist nicht einfach. Das ist ein Prozess. Das kommt auch immer drauf an, wie alt die Kinder sind. Aber sie haben auch richtig oft richtig gute Ideen und Ansichten für solche Lösungsfindungsprozesse. Und zuletzt noch, wir sind auch nicht dafür gemacht, dass eine Person alleine sich um ein oder gar mehrere Kinder kümmert. Das ist total normal, dass unsere Bedürfnisse dann nicht erfüllt sind und wir uns nicht perfekt um unsere Kinder kümmern können. Aber trotzdem müssen wir irgendwie in der Verantwortung bleiben und diese Situation dann zum Beispiel verbessern. Ja, hat noch jemand
super
was? Freut mich. Ja, danke fürs Zuhören.